Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch hier aus Bogenhofen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem ganz besonders interessanten Thema. Heute geht es um die Frage, wie studieren wir eigentlich die Bibel? Und wir hoffen, dass dieses Gespräch euch eine Motivation bringen wird, selbst die Bibel besser zu studieren und auch anderen davon zu erzählen, welche tollen Möglichkeiten man hat, um das Wort Gottes kennenzulernen. Für dieses fantastische Thema haben wir heute drei ganz besondere Gäste hier aus unserem wunderbaren ORG-Gymnasium in Bogenhofen. Zu meiner Rechten die Luisa, dann die Sarah, beide aus der ORG 6 und aus der ORG 7, den Roland. Es geht heute um die Frage, wie studiert man die Bibel? Es kann eigentlich gar nicht praktischer sein. Und eins ist ganz klar, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, das Wichtigste ist das Gebet. Und deswegen wollen wir gemeinsam mit einem Gebet starten. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt über dein Wort nachdenken können. Wir möchten dir Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Wir möchten dich bitten, dass wir verstehen, wie du bist und wie wir dich besser kennenlernen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns Freude schenkst daran, dein Wort zu erforschen. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Stellt euch vor, eine Freundin, ein Freund kommt zu euch und sagt, hey, ich würde gern mal die Bibel richtig lesen. Was wäre euer allererster Ratschlag, euer allerwichtigster Tipp für eure Freundin, euren Freund, der jetzt mal die Bibel richtig studieren möchte? Was würdet ihr sagen?
Ich würde sagen, nicht irgendwo in der Mitte anfangen, sondern vom Anfang an, weil dann hast du, wenn du dann ein bisschen weiter bist, den ganzen Kontext und nicht nur die Hälfte von der ganzen Geschichte.
Also nicht einfach die Bibel aufschlagen und jetzt mal einfach losschauen, sondern so mit System. Okay, sehr gut. Was würdet ihr sagen?
Also ich würde vielleicht sagen, dass man mit den Geschichten von Jesus anfängt, so Matthäus, Markus, Lukas, irgendwas davon, weil die Geschichten von Jesus sind oft leicht zu verstehen und manchmal kennt man sie vielleicht auch schon, und dann, wenn man die Bibelstelle quasi dazu liest, dann kann es auch vielleicht interessant sein, weil man irgendwas Neues erfährt und ja.
Okay, also du würdest sagen, mit Evangelien anfangen, Jesus kennenlernen, ja?
Ja, ich glaube, wichtig ist auch, mit der richtigen Absicht hinzugehen. Mhm. Und ich würde, glaube ich, empfehlen, dass du von ganzem Herzen liest und dass du auch mit der Absicht hingehst und sagst, hey, ich möchte heute was Neues entdecken. Und ja.
Ja, also wichtiger noch fast, was man liest, ist, wie man liest, ja, mit welcher Einstellung. Da wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken machen, wollen ein paar Bibeltexte uns anschauen. Wir fangen mal an mit Markus Kapitel 1 und wollen uns anschauen, wie und wann und wo Jesus eigentlich so seine Morgenandacht gemacht hat. Markus Kapitel 1 und dort Vers 35. Und Luisa, magst du vielleicht einfach direkt lesen, Markus 1, Vers 35.
Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort.
Okay, was seht ihr hier in dem Text? Was kann man über Jesus und seine Morgenandacht lernen? Was würdet ihr sagen?
Ja, also er beginnt auf jeden Fall den Tag damit. Also es ist noch dunkel, steht ja hier. Es ist dunkel und er geht raus und beginnt quasi den Tag mit seinem Vater. Und ich glaube, wir können das auch machen. Einfach bevor wir in den Tag starten, zur Schule gehen, zur Arbeit, erstmal die Bibel zur Hand nehmen, lesen und natürlich auch beten.
Mhm. Also ich meine, es ist gut, auch abends nochmal die Bibel zu lesen, oder?
Ja.
Aber wenn man den Tag gleich damit startet, dann hat man ein ganz anderes Fundament. Ne? Also den Tag damit beginnen. Okay, was denkt ihr noch? Was seht ihr in diesem Vers?
Ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur, also es ist auch gut, in Gemeinschaft zu beten mit anderen, aber ich glaube, wir brauchen auch die Zeit für uns selber mit Gott. Und dafür ist halt ein einsamer Ort, beispielsweise in der Natur oder so, einfach ein guter Ort, um mit Gott ins Gespräch zu kommen.
Ja, Also es gibt Gebetsanliegen, die kann man nicht einfach in der Gebetsgruppe teilen, oder? Sachen, die hat man allein auf dem Herzen. Ja, sehr gut. Ja. Noch Dinge, die euch hier auffallen? Du hast schon gesagt, ein einsamer Ort, ja. Was wäre das denn heute? Wo könnte man heute einsamen Ort finden? Das ist gar nicht so einfach, oder?
Naja, ich glaube, das kann man auch so an Orten finden, zum Beispiel dein Zimmer oder ja, wie Luisa schon gesagt hat, in der Natur, auch beim Spazierengehen kann man das auch gut machen, wenn man mit Gott reden möchte. Ja.
Ja, okay. Jetzt gibt es manche Leute, die sagen, naja, also wenn man Christ ist, muss man aber jetzt nicht ständig Andacht machen, Bibel lesen. Es reicht doch eigentlich, wenn man vielleicht regelmäßig in den Gottesdienst geht, ab und zu vielleicht mal eine gute Predigt hört, auf YouTube sich was anschaut. Was würdet ihr sagen? Ist es notwendig, wirklich selbst sich intensiv mit der Bibel regelmäßig zu beschäftigen? Und wenn ja, warum?
Ich würde sagen ja, weil nur zum Gottesdienst zu gehen, wird deine Verbindung oder deine Beziehung zu Gott nicht direkt verbessern. Mhm. Und wenn du halt mit Gott ins Gespräch kommst und regelmäßig betest, wird die Beziehung auch stärker mhm. und immer enger. Weil wenn du halt nur in Gottesdienst gehst, kannst du vielleicht die Sachen hören und es kommt in dein Herz, aber das ist es dann. Das war's dann. Also wenn du halt auch nicht selber was dafür tust, mhm. passiert nichts.
Kommt was rein und bleibt mhm. aber nicht wahr? Also wir wollen es ja irgendwie verstehen, ja?
Ich finde, man kann es auch gut so mit einem Sport oder einer Gewohnheit vergleichen. Mhm. Wenn du das jetzt tagtäglich tust, dann wirst du auch besser darin. Aber wenn du jetzt dann kurz aufhörst, vor allem beim Sport ist es so, dann ist es auch sehr schwer, wieder reinzukommen. Mhm. Und wenn du das aber immer jeden Tag und auch konsequent tust, du schaffst es auch dran zu bleiben und du wirst stärker und du festigst deine Gewohnheit.
Also das Entscheidende ist sozusagen, dass man dranbleibt, dass man nicht schnell aufgibt, dass man, ja, gut. Lass uns mal gemeinsam lesen, Johannes 15. Wir lesen vielleicht nicht alle Verse. In der Lektion waren, glaube ich, die Verse 1 bis 8 angegeben. Wir lesen vielleicht mal Vers 4 und 5. Okay? Magst du lesen, Sarah? Mhm. Johannes 15, Vers 4 und 5.
Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.
Okay, hier spricht Jesus mit dem Bild von dem Weinstock und den Reben eigentlich die Beziehung zu ihm an. Was denkt ihr, wie kann Bibelstudium, Andacht, ja, regelmäßige Andacht. Wie hilft uns das jetzt, mit Jesus verbunden zu bleiben?
Also wenn du regelmäßig betest oder regelmäßig die Bibel liest, mhm. findest du auch neue Sachen über Jesus, über mhm. Gott heraus. Und es kann auch ja Erstaunliches in der Bibel stehen, was ja. du vielleicht, wenn du nicht gelesen hättest, nicht herausgefunden hättest. Also finde ich, das ist auch so wichtig. Und das kann dazu beitragen, dass deine Beziehung zu Gott viel besser ist und dass du einfach, ja, wow sagst.
Ja, genau, dass du sozusagen begeistert bist, oder? Dass du auch ihn immer besser kennenlernst, ja? So wie man auch einen Freund dann immer besser kennenlernt, den man Zeit mit dem verbringt, ja? Das ist guter Gedanke. Was denkt die anderen?
Ja, also ich würde auch sagen, das ist ja wie bei uns Menschen, wenn ich jetzt mit einem Freund dauernd etwas mache mhm. und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit ihm wieder etwas machen werde, sehr, sehr viel höher, als wenn ich mit ihm nur, keine Ahnung, ab und zu was mache. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir immer etwas mit ihm machen, quasi jeden Tag unsere Andacht, mhm. ihn immer, egal wann, auch am Abend zum Beispiel beten oder so, dann ist es sehr wahrscheinlicher, dass wir das immer weiter tun, als dass, wenn wir das nur einmal in der Woche machen oder so.
Haben wir eine Frage, was würdet ihr dann jemandem empfehlen, der sagt, ja, ich habe das jetzt gemacht, aber ich habe mal Tage, da habe ich keine Lust, einfach keinen Bock zum Bibellesen. Gibt's doch, oder? Habt ihr schon mal gehabt? Also ihr habt das schon gehabt, ne? Man steht auf und denkt, ah, heute habe ich irgendwie keine Lust. Was würdet ihr jemandem so empfehlen, der sagt, mir fällt's manchmal schwer?
Ich würde sagen, bleibt trotzdem dran, mhm. Weil es auch einem selbst die Kraft gibt und auch dieses, hey, ich mach weiter. Und trotzdem, dass du keine Lust hast, du wirst es nachher nicht bereuen. Mhm. Es wird dich trotzdem weiterbringen und vielleicht rettet es auch sozusagen deinen Tag, ja. obwohl du dir vorher nicht gedacht hast, also dass das so sein wird. Mhm. Und obwohl du vielleicht vorher gedacht hättest, bringt mir sowieso nichts, es bringt dir was.
Ja, die Gefühle hinterher sind oft anders als vorher, oder? Mhm. Man darf sich nicht auf die Gefühle vorher allein verlassen.
Ja, also ich würde auch in so einer Situation einfach beten, quasi, weil ich würde einfach sagen, ja, du weißt, ich will jetzt nicht Bibel lesen, aber schenk mir einfach jetzt wenigstens einen Vers zu lesen, weil wenn ich schon alleine einen Vers lese, dann kann ich vielleicht aus diesem Vers schon wenigstens irgendwas mitnehmen. Und ja, genau.
Ja, man darf das auch ehrlich Gott sagen, oder?
Ja.
Muss ja eben nicht was vorspielen. Das ist ein guter Punkt. Also ihm das sagen, trotzdem dranbleiben, oder? Jetzt wollen wir uns ein bisschen die Frage stellen, ja, wie mache ich das jetzt konkret? Wir haben ja gesagt, also allein Gottesdienst reicht nicht, allein YouTube-Videos reicht nicht. Das heißt, liebe Zuseher, auch dieses Video, das wir hier jetzt aufnehmen, alleine reicht nicht. Ihr müsst es dann schon auch umsetzen. Schauen wir mal gemeinsam zu Psalm 119. Berühmter Psalm, nicht wahr? Der längste der Bibel. 176 Verse und eigentlich geht es immer um denselben Punkt. Wir lesen jetzt Vers 99. Psalm 119, Vers 99. Roland,
ja.
Darf ich dich bitten?
Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnung sinne ich nach.
Genau, was denkt ihr? Was will der Psalmschreiber hier diesem interessanten Vers uns sagen? Bei mir steht in der Schlacht, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Was ist so der Gedanke hier?
Dass, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir da dranbleiben und jeden Tag einfach die Bibel aufschlagen, ein Vers oder ein Kapitel durchlesen, können wir sogar mehr wissen. Also wir erlangen so viel Wissen, dass du dann halt mehr weißt als beispielsweise dein bester Freund oder deine beste Freundin, die vielleicht nur einmal in der Woche die Bibel liest. Du kannst so viel Wissen erlangen, wie du davor nicht gehabt hättest. Also ja, beispielsweise ein Theologiestudent oder ein Professor. Du kannst dann so viel mehr Wissen haben als die, wenn du da dran bleibst und die Bibel studierst.
Es gibt manche Theologieprofessoren, also nicht hier in Bogen, nicht wahr? Aber die tatsächlich gar nicht so an die Bibel glauben und gar nicht so an die Bibel lesen. Ne? Also das ist mal ein interessanter Gedanke. Je mehr ich lese, desto mehr verstehe ich auch. Ja? Was denkt ihr, was könnte noch mit diesem Verständiger gemeint sein? Geht es da jetzt nur einfach um Wissen, dass ich weiß, was alles so in der Bibel passiert ist, so die Geschichten? Oder was könnte damit meinen, wenn er sagt, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer?
Ich glaube, es geht auch darum, dass je mehr du liest, desto mehr wirst du auch das Wesen und den Charakter Gottes auch versuchen zu widerspiegeln und auch ein Vorbild für die anderen zu sein. Und Verständiger könnte auch vielleicht darauf hinweisen, dass man auch vom Wesen, von der Art her, vom Charakter her, Jesus versucht, immer ähnlicher zu werden und dadurch auch verändert wird.
Also quasi, dass man mehr Weisheit hat, oder?
Mhm.
Also das heißt, man hat vielleicht nie einen besseren IQ als der Mathelehrer, ja? Aber man wird weiser. Jetzt würde mich noch interessieren, hier steht ja, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Offensichtlich geht das ja nicht einfach nur dadurch, dass ich jetzt einen Vers schnell lese. Was denkt ihr, warum ist das Nachdenken über Bibelverse so wichtig? Also wie macht ihr das persönlich oder wie stellt euch das vor, was der hier meint mit dem Nachsinnen, Nachdenken?
Naja, ich glaube, er nimmt jetzt nicht einfach irgendwelche, also vielleicht liest er auch Geschichten, aber ich meine, ich glaube, es geht eher darum, dass wir einzelne Abschnitte oder einzelne Verse nehmen und uns überlegen, was können wir daraus mitnehmen, was haben die Leute vielleicht in der Bibel gemacht, was können wir daraus lernen, war es vielleicht falsch, was gut ist. Und wenn wir das in unserem Leben umsetzen, dann werden wir uns auch verändern.
Ja, dass wir uns also die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun, oder? Ja. Nicht einfach nur lesen und überlegen, wann ist das passiert und wo ist das passiert, sondern fragen, was sagt Gott mir, oder? Das ist eine ganz interessante Erfahrung, die wir auch euch wünschen, ihr Zuschauer, dass wenn man die Bibel liest, dass man wirklich Gottes Stimme hört. Ja, dass man, es ist ja schon so gegangen, dass man plötzlich merkt, wow, was ich da gesagt habe, was ich gemacht habe, das war nicht gut. Dass man sich so ertappt fühlt oder so, ja? Das ist dieses Nachsinnen. Jetzt wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie das konkret geht, und wir haben schon, glaube ich, sind uns einig, Jesus ist der beste Bibelleser und Bibelstudent aller Zeiten gewesen, oder? Wir schauen mal in Lukas 24 und dort Vers 27. Und da sehen wir, wie Jesus die Bibel studiert hat. Weil Jesus hat auch die Bibel studiert. Kennt ihr eine Geschichte in der Bibel, in der deutlich wird, dass er wirklich gut die Bibel studiert, dass er sie richtig gut auskannte, besser als alle seine Lehrer?
Wo er als 12-Jähriger im Tempel war und dort mit den Schriftgelehrten diskutiert hat, ja, könnte man schon fast sagen.
Ja, Fragen gestellt hat, wo die alle nicht wussten, was sie antworten sollten, oder? Ja. Mit 12 Jahren, also da, das heißt ja für uns, die wir alle schon ein bisschen älter sind, nicht wahr? Jeder von uns kann wirklich Gottes Wort tief verstehen. Ja? Jetzt schauen wir mal an, was Jesu Methode gewesen ist. Und Luisa, magst du vielleicht Vers 27 lesen? Das ist so der Vers, der zeigt, wie hat Jesus die Bibel studiert.
Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht.
Okay, helf mir mal. Was sind so die wesentlichen Prinzipien, die Jesus beim Bibellesen angewandt hat? Was hat er gemacht? Wie hat er das gemacht?
Naja, man kann hier auf jeden Fall sehen, er beginnt bei Mose, das ist ja quasi ganz am Anfang von der Bibel, und geht dann von vorne nach hinten. Also er beginnt jetzt nicht irgendwo in der Mitte.
Er schlägt nicht einfach die Bibel auf und sagt, Gott, sag mir jetzt, was ich tun soll. Ja, das mag mal in der Ausnahmesituation auch funktionieren, aber er geht systematisch vorwärts. Ja?
Ja.
Das heißt, egal, ob wir jetzt ein Thema studieren, ob wir ein Buch studieren, ob wir ganz Bibel studieren, wir fangen eigentlich vorne an, oder? Also wenn man beispielsweise jetzt das Thema Sabbat studiert, dann würde man wo anfangen?
Am ersten Tag. Also 1. Mose.
Ja, 1. Mose. 1, 2, nicht wahr? Die Schöpfung, wo der Sabbat vorkommt. Ja, und da könnte man jedes andere Thema auch so machen. Also er fängt vorne an. Er geht systematisch durch die Bibel. Was könnt ihr noch sehen? Was hat er noch gemacht?
Er hat die Schrift gelesen und sich verglichen, also nicht verglichen, aber sich genauer angeschaut, was da gesagt wurde über ihn selber.
Genau, also in dem Fall natürlich, weil er auch Jesus, also er der Erlöser ist, nicht wahr? Für uns ist das vielleicht eine doppelte Sache. Wir schauen, was bezieht sich auf uns und was bezieht sich auf Jesus. Ja, aber also Jesus im Zentrum. Hatte er denn schon das Neue Testament, wo es um Jesus geht? Oder wie konnte er die Dinge jetzt sehen, die sich auf ihn beziehen im Alten Testament? Was würdet ihr sagen? Manchmal gibt es ja Christen, die sagen, wir lehnen das Alte Testament ab, weil da kommt ja Jesus noch nicht so richtig vor, nicht wahr? Wie konnte Jesus im Alten Testament Dinge sehen, die sich auf ihn beziehen? Was würdet ihr sagen?
Also es gibt Vergleiche zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Also beispielsweise im 1. Mose 14 in
Melchisedek, ja genau.
Jesus wird dann als Hohepriester dargestellt, und genau das war er davor, also
Melchisedek, genau,
davor gewesen. Und man kann auch bei Abraham sehen, als er Isaak opfern will.
Ja, genau.
Das Beispiel wird dann halt auch dafür, dass Jesus, also Gott, seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Ja. Also es gibt immer so Vergleiche zwischen dem Neuen und dem Alten Testament.
Wir sehen in Geschichten des Alten Testamentes, wenn wir sie genau lesen, wenn wir nicht nur drüber lesen, sondern nachdenken. Und wenn wir Jesus schon ein bisschen kennen aus den Evangelien, dann sieht man im Alten Testament ganz viel von Jesus, vom Evangelium, oder? Ja. Gibt es noch anderes im Alten Testament außer den Geschichten, was auf Jesus hinweist?
Na, es gibt auf jeden Fall die Prophezeiungen.
Prophezeiung, ja.
Ja.
Also, dass ein Sohn geboren wird von einer Jungfrau, nicht wahr? Dass er in Bethlehem geboren wird. Eine ganze Reihe von Prophezeiungen, die sich darauf beziehen. Genau, also Jesus hat im Alten Testament auch schon gesehen, was das Evangelium sagt, dass es um ihn selbst geht. Ja? Das heißt, in der Bibel geht es immer um Jesus. Also wir haben gesehen, er fängt vorne an. Er hat immer sozusagen Jesus im Zentrum und den Erlösungsplan im Zentrum. Gibt es noch was ihr seht hier in diesem Vers, was er gemacht hat?
Ja, er hat alle Propheten, ist alle Propheten durchgegangen, hat niemanden ausgelassen. Ja.
Das heißt auf Deutsch für uns, was heißt das für uns jetzt? Müssen wir immer die ganze Bibel komplett durchlesen?
Nicht die ganze Bibel, aber halt zumindest alle Texte, die zu einem Thema, was uns interessiert, wissen wollen. Also, ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Thema Sabbat nochmal, dann reicht es nicht, wenn ich 1. Mose 2, Vers 1, 2, 3 lese, sondern da muss ich durch die ganze Bibel schauen, wo der Sabbat vorkommt, oder?
Ja.
Das heißt aber jetzt, das schaffe ich ja nicht in einer Morgenandacht, oder?
Nee.
Das heißt, man muss tatsächlich ein bisschen Geduld mitbringen, oder? Bibelstudium ist nicht eine Sache von einer Sache. Vielleicht für alle Zuseher, die jetzt vielleicht auch mitschreiben, ich glaube, diese drei Prinzipien kann man wunderbar zusammenfassen als das ABC des Bibelstudiums, nicht wahr? A steht für Alle Schrift. Alle Schrift. Er hat alle Schriften genommen, die es da gibt. Und B steht für?
Beginne
von vorn. Fang vorne an. Und C?
Christus im Zentrum.
Das heißt, wenn man anfängt in der Schule, fängt man an mit dem ABC, oder? Wenn man anfängt mit dem Bibelstudium, das hier ist das Entscheidende, ABC. Aber wir schauen uns noch ein paar Prinzipien an. Und zwar gehen wir jetzt zu Esra. Esra Kapitel 7. Esra war auch ein richtig guter Bibelstudent. Und von dem können wir eine Menge lernen. Esra 7 und dort Vers 10. Und ich glaube, du warst gerade dran. Dann darf Sarah lesen. Esra 7, Vers 10.
Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lernen.
Genau. Also, jetzt schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Was denkt ihr, sind hier so die wichtigen Prinzipien, die wir für das Bibelstudium praktisch mitnehmen können?
Nicht nur lesen und studieren, sondern auch dann das Ausführen, was wir gelesen haben und es auch den anderen erzählen, beibringen.
Ja, genau. Jetzt haben wir schon zwei Dinge. Als erstes sozusagen das Gelesene auch umsetzen. Warum ist das so wichtig, dass man das, was man in der Morgenandacht oder überhaupt im Studium der Bibel gelesen hat, dass man das auch tatsächlich tut? Warum ist das so wichtig? Was denkt ihr?
Weil du ja da, wenn du es nicht umsetzt, dann glaubst du ja nicht daran.
Ja, und glaube es ja, also wir lesen ja die Bibel ja nicht einfach nur aus historischem Interesse, oder?
Ja.
Sondern wir lesen die Bibel ja, um Gott kennenzulernen. Also ist der Gehorsam schon auch wichtig, oder?
Mhm.
Was würdet ihr sagen, warum ist es wichtig, du hast auch noch gesagt, es weiterzugeben? Ja, er hat es ja anderen gelehrt, das heißt, um zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Warum sollte man das, was man studiert hat, weitergeben?
Ich glaube, dadurch, dass du es selber weitergibst, festigt es sich bei dir. Aber es regt auch die anderen dazu an, darüber nachzudenken. Und zusammen kommt man dann auf Gedanken oder einfach Beobachtungen, auf die man vielleicht alleine nicht drauf gekommen wäre. Und es festigt sich dann bei beiden. Also bei beiden.
Jetzt hast du einen interessanten Gedanken gesagt. Das heißt, manchmal kann es auch helfen, wenn man zusammen die Bibel studiert, oder? Das ist so eine Sache, die ich oft beobachte, wie jeder studiert für sich so alleine die Bibel. Aber eigentlich ist es ja, in der Bibel sieht man oft die Jünger oder so, die haben auch gemeinsam studiert, oder? Die haben sich zusammengesetzt, jeder hat einen anderen Gedanken, man kommt zusammen, jeder hat vielleicht schon ein bisschen vorstudiert. Also das Gespräch darüber ist super wichtig, oder? Deswegen haben wir auch Bibelgespräch, nicht wahr?
Ja.
Also wir haben das Gespräch, also das Weitergeben, wir haben das Umsetzen, ja? Weil Gott kann ja uns ja nicht immer neue Erkenntnisse geben, wenn wir die alten schon gar nicht umsetzen. Was könnt ihr noch sehen hier in Vers 10?
Also ich kann hier noch sehen, dass er die Bibel nicht einfach nur liest, sondern er, bei mir steht, erforscht. Also er denkt auch wirklich drüber nach, so wie wir davor gesehen haben. Er nimmt vielleicht alle Texte zu einem Thema und dann weiß er auch am Ende mehr über das Thema.
Also erforscht. Wie steht es bei euch in den anderen Übersetzungen? Habt ihr andere Übersetzungen noch? Jemand?
Erforschen.
Auch erforschen. Auch erforschen. Ja. Manche haben, glaube ich, auch studieren oder so. Wie stellt ihr euch das vor? Wie, ihr habt ja alle vielleicht schon mal gehört, dass es Forscher gibt, die vielleicht zu einem bestimmten Thema forschen. Was zeichnet so ein Forscher aus? Wenn er jetzt, keine Ahnung, über Meeresbiologie forscht oder über Archäologie forscht oder über Chemie forscht. Es gibt ja viele Gebiete, wo man forschen kann. Was zeichnet so ein Forscher aus?
Wissensdurst?
Ja, Wissensdurst. Der will wissen. Ja, will mehr wissen, ja? Genau. Was denkt ihr noch?
Also ich glaube, er will jetzt nicht nur die Sachen rausfinden, die andere vielleicht schon rausgefunden haben, sondern er will neue Sachen rausfinden, die
tiefer gehen, oder?
Ja.
Noch ein bisschen besser verstehen. Vielleicht auch alte, bekannte Wahrheit nochmal besser begründen oder nochmal irgendwelche Lücken schließen, ja.
Ich glaube, was auch jeder Forscher macht oder machen sollte, ist auch das zu prüfen, was er da findet und erforscht, ja.
Das ist ein wichtiger Punkt. Gilt das auch für das eigene Bibellesen?
Ja.
Ja.
Das ist ja was wir eigentlich relativ selten machen. Ja? Wir sind schon froh, wenn wir überhaupt die Bibel lesen. Ja? Aber dann findet man manchmal interessante Dinge raus und posaunt die raus. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt die Bibel studiert, habt jetzt irgendeinen interessanten Gedanken rausgefunden, den ihr noch nie vorher gehört habt und denkt, der ist super wichtig. Wie würdet ihr das jetzt prüfen? Wie würdet ihr jetzt damit umgehen? Also ihr habt jetzt was rausgefunden, entdeckt und sagt, wow, das muss doch in die ganze Welt hinaus. Aber bevor wollt ihr das prüfen, wie würdet ihr das machen?
Mit verschiedenen Textquellen in der Bibel. einfach schauen, kann das wirklich stimmen? Okay. Und dann einfach überprüfen und ja, also was in der Bibel steht, widerspricht sich eigentlich nicht.
Ja, genau. Also erstmal noch einen Schritt zurück und gucken, okay, habe ich eigentlich alles angeschaut? Ja, gibt es da vielleicht andere Texte, die ich gar nicht studiert habe, wo es jetzt zum Widerspruch kommen würde, wenn ich meine Theorie vertrete? Okay, gut. Habt ihr noch Ideen, wie man das prüfen könnte? Was könnte man machen noch?
Na, man könnte zum Beispiel jetzt Ellen White oder irgendwas nachschauen, ob Ellen White dazu was geschrieben hat oder irgendein anderer Theologe, falls man das nicht davor schon gemacht hat, aber ja.
Ja, lohnt sich meistens danach zu machen, dass man erstmal selbst denkt, ja. Mhm. Und das, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist eines der schönsten Momente, wenn man irgendwas in der Bibel studiert und denkt, wow, das hat bestimmt noch niemand jemals gesehen. Und dann schaut man, ah, Ellen White hat es auch schon gesagt. Das ist dann so ein Moment, wo man merkt, ah, tatsächlich, der Heilige Geist hat einen geführt. Ja, oder auch wenn auch vielleicht auch andere Theologen das auch schon mal gesagt haben. Das kann natürlich aber auch sein, dass es Dinge gibt, die noch nirgendwo stehen, ja. Also weder Ellen White noch andere Theologen haben jetzt sozusagen alles abgegrast, was man jemals entdecken könnte. Ja, das ist also, das kann ja schon sein. Aber es ist auf jeden Fall gut, sich auch mal bei anderen zu vergewissern. Ja, oder mal zu gucken. Vielleicht lohnt es sich auch, das mal jemandem vorzulegen und sagt, schau mal, das habe ich rausgefunden. Meinst du, das kann sein? Und wenn dann 20 Leute sagen, du, ich glaube, das ist richtig Quatsch. Ja, dann muss man auch die Demut haben, zu sagen, okay, ich fand es interessant, aber vielleicht war es nicht so sinnvoll. Genau, mein Tipp an alle, auch die zuschauen, wenn ihr sowas macht, sucht euch Leute, die nicht eure besten Freunde sind. Ja, die besten Freunde, die sagen, ach, das ist doch bestimmt gar nicht so schlecht. Ne? Sucht euch jemanden, der euch das offen ins Gesicht sagt, ich glaube, das stimmt nicht. Gut, aber eine Sache haben wir noch hier in Esra 7, Vers 10. Wir haben jetzt gesagt, er hat es erforscht, er hat es umgesetzt und er hat es sogar anderen weitergegeben. Aber einen Punkt, glaube ich, kann man noch hier rausziehen in Vers 10, oder? Wenn wir ganz an den Anfang schauen.
Er hat es jetzt, also hier steht, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet. Hm. Also er hat es nicht nur gemacht, weil einfach so, sondern er wollte es von sich aus selbst. Er wollte das Wort Gottes studieren und er hat es mit ganzem Herzen getan.
Ja, ich glaube, du hast auch schon mal am Anfang gesagt, so das ganze Herz muss dabei sein. Wofür steht denn das Herz in der Bibel? Meint das einfach hier, dass die Blutpumpe ein bisschen schneller schlägt, wenn ich die Bibel studiere? Oder was meint es, das ganze Herz darauf richten?
Ich glaube, es steht für die Gedanken, für das, über was du dir Gedanken machst.
Mhm. Das heißt, man muss sich beim Bibellesen irgendwie auch die Gedanken drauf konzentrieren, oder?
Mhm.
Das kennt ihr bestimmt, dass man irgendwie auch Bibel aufschlägt und tausend Gedanken andere Gedanken hat, ah, ich muss noch das lernen, ich muss noch hier, nicht wahr, Prüfung dir oder nach der Arbeitsnachmittag kommt oder ich weiß nicht was. Wie macht ihr das persönlich? Wie ist so eure Erfahrung? Wie kann man die Gedanken wieder auf das Thema in der Bibel richten, wenn sie mal so nach links schweifen, nach rechts schweifen, an das, was gestern passiert ist oder was ich mir für übermorgen vorgenommen habe? Wie habt ihr das erlebt? Wie kann man die Gedanken wieder zurückbringen?
Beten, finde ich, ist eine sehr gute Hilfe. Einfach, Gott das vorbringen, was dich davon ablenkt. Und dann wird der Heilige Geist dir auch helfen, dich vollkommen auf das Wort konzentrieren zu können.
Ja, man kann Gott sagen, Herr, meine Gedanken schweifen gerade ab, hilf mir, ja? Genau. Gut. Noch Gedanken hierzu? Zu dem Herzen? Dass man darauf richtet? Gut. Dann wollen wir auf jeden Fall noch eine Textstelle anschauen, die richtig interessant ist. Und zwar in Jesaja. Jesaja 50. Und dort finden wir etwas über das Bibellesen von Jesus. Ich glaube, wir können sagen, dass es Jesus ist, weil in Vers 6 kann man sehen, wie die Person, die hier spricht, nicht wahr? Da wird gesagt, dass mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Er wird geschlagen von Leuten. Das erinnert sehr stark auch an die Szenen vor der Kreuzigung. Aber wir wollen jetzt auf Vers 4 uns konzentrieren. Und Roland ist dran, oder?
Ja.
Vers 4.
Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.
Genau, also das hat sicherlich was auch mit Jesaja zu tun, aber wie wir gesagt haben, hier spricht quasi durch den Jesaja auch Jesus selbst. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Was könnt ihr hier aus dem Vers rausnehmen? Was könnt ihr entdecken? Wie hat Jesus seine Morgenandacht erlebt?
Er hat zugehört.
Zugehört, ja. Also es geht nicht nur um Lesen, es geht um Hören. Auf wen oder was hört man denn, wenn man die Bibel liest?
Auf Gottes Wort.
Gottes Wort? Ja. Also man kann die Bibel lesen, so als ob Gott buchstäblich zu einem spricht. Ja? Man hört vielleicht auf die Stimme des Heiligen Geistes, der einem sagt, Christopher, das war nicht gut gestern. Ja? Oder ich habe die Idee für dich. Ja? Also er hat gehört. Und wie hat er gehört? Wenn wir jetzt den Vers 4 nochmal ein bisschen genauer, werden wir noch genauer anschauen.
Wie ein Jünger.
Wie ein Jünger. Könnt ihr unseren Zusehern helfen? Was ist ein Jünger?
Ein Schüler.
Ein Schüler, okay. Und wenn man an Jesus denkt, dann denkt man doch eigentlich eher nicht an einen Schüler, oder? Man denkt eher bei Jesus an einen Lehrer. Jesus ist der perfekte Lehrer. Und trotzdem sagt er, in seiner Morgenandacht war er wie ein Schüler. Ist also nicht zur Morgenandacht gekommen und hat gesagt, hey, ich weiß sowieso alles, sondern er wollte was lernen. Warum ist das wichtig, dass man tatsächlich wie ein Schüler zur Andacht kommt, dass man wie ein Schüler die Bibel aufschlägt? Und wie kann man das bei Jesus sehen? Kann man das in seinem Leben irgendwie erkennen, dass er wirklich ein guter Schüler gewesen ist?
In beispielsweise in seinen Bergpredigten. Mhm. Er hat sie ja nicht nur einfach so aus dem Nichts gemacht, oder er hat sich schon darauf vorbereitet. Er hat am Morgen beispielsweise die Schriften gelesen und sich so darauf vorbereitet. Mhm. Und ich glaube, das macht ein guter Schüler, der bereitet sich auf das, was kommt vor. Und wenn ein guter Schüler, also wenn ein Schüler gut ist, dann ist er auch ein guter Lehrer.
Ja, ja, genau. Genau, also bei der Bergpredigt war es ja so, er hat die ganze Nacht vorgebetet, oder? Hat sich wirklich, wirklich Gedanken gemacht. Und er sagt ja oft, ich rede nicht von mir selbst aus, sondern ich rede, was der Vater mir gesagt hat. Gibt es hier irgendeinen Hinweis in Vers 4, dass er tatsächlich auch geredet hat, dass er nicht nur gehört hat, sondern dass er geredet hat?
Ja, im ersten Teil des Verses steht, er hat mir eine Zunge gegeben wie ein Jünger.
Mit die Zunge eines Jüngers gegeben, das heißt, er hat gehört wie ein Schüler und hat dann geredet. Ja, wir denken immer, Bergpredigt oder so hast du jetzt gesagt oder andere Predigten, was für ein Genie war Jesus. Aber eigentlich hat er all das gehört in der Morgenandacht. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, den wir von Jesus lernen können. Jetzt wollen wir das alles vielleicht nochmal gemeinsam ausprobieren. Wir haben noch einen längeren Abschnitt in der Lektion, und zwar Jesaja 55, Vers 1 bis 11. Und vielleicht machen wir so, dass wir das abschnittsweise lesen. Vielleicht, Luisa, magst du die ersten drei Verse lesen? Und dann jeweils vier Verse, ja? Mhm. Jesaja 55. Und dort ab Vers 1. Das ist ein ganz toller Abschnitt über das Wort Gottes auch. Jetzt. Genau. Mhm.
Bis
Vers 3.
Okay. Wohlan, ihr Dürstigen, alle kommt her zum Wasser. Und die, ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind.
Genau. Dann bis Vers 7. Aha.
Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes, und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Such den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.
Genau, und jetzt noch Vers 8 bis 11.
Ja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.
Genau, jetzt stellen wir uns vor, wir sind einfach am frühen Morgen in der Morgenandacht und studieren das jetzt, ja? Und meine erste Frage wäre an euch, was ist euch besonders aufgefallen? Irgendwas, was euch so herausgestochen ist, was euch so vielleicht merkwürdig vorkam oder was, ah, interessant, oder das ist mir besonders jetzt hängen geblieben beim Lesen?
Naja, was mir auf jeden Fall besonders aufgefallen ist, sind die ganzen Vergleiche, die er benutzt, also quasi Gleichnisse wie Lebensmittel oder so.
Ja, also das Wasser und Wein und Milch, nicht wahr?
Ja.
Was haben wir noch für Gleichnisse oder Bilder, die er verwendet?
Regen, Schnee.
Ja, das Wort Gottes ist wie Regen und Schnee. Ja, genau, also wie Jesus auch das gemacht hat, oder? So Gleichnisse, Bilder aus der Natur oder aus dem Alltag. Was ist euch noch aufgefallen? Vielleicht auch besondere Sätze oder besondere Gedanken, die ihr bemerkenswert fandet?
In den ersten Versen, also im ersten Vers zum Beispiel, und die hier ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Also wie soll man mit Geld etwas kaufen, wenn man kein Geld hat?
Ja, genau. Also das ist so eine interessante Sache. Ja, man soll kaufen und muss nichts bezahlen. Ja, und da kann man sich jetzt die Frage stellen in der Morgennacht, ja, was will Jesus eigentlich jetzt genau, also was will Gott hier uns genau sagen? Was würdet ihr sagen? Das ist so etwas, wo man hängen bleibt, oder? Und das ist ein guter Tipp für alle, die auch zuschauen. Man muss immer bei den Sachen über die nachdenken, wo man hängen bleibt, was nicht so selbstverständlich ist, oder? Was würdet ihr sagen? Was will Jesus uns damit hier deutlich machen, dass wir etwas kaufen sollen, aber wir müssen gar nichts bezahlen? Warum nimmt er diese seltsame Wendung?
Ich glaube, dass mit dem Kaufen auch gemeint ist, dass man das möchte, dass man das, dass man den Willen hat, das zu bekommen.
Mhm.
Und wenn du jetzt möchtest, dass du das ewige Leben eben zum Beispiel bekommst, dann wirst du dich auch danach sehnen. Und so sieht Gott auch, dass du ein Verlangen danach hast und kann es dir geben.
Genau. Also es ist zwar umsonst, aber es wird dir nicht hinterhergeschmissen. Du musst es haben wollen. Ja, jetzt sind wir schon beim Evangelium. Könnt ihr hier in diesen Versen irgendwas entdecken, was über Jesus und die Erlösung durch Jesus spricht? Was, wo man jetzt sagt, ich würde gerne irgendwie mehr über die Erlösung verstehen, das Evangelium. Welche Verse sprechen vielleicht ganz besonders davon?
Der Vers 7 steht, denn bei Gott ist viel Vergebung.
Mhm. Warum könnte das vielleicht für jemanden in der Morgenandacht wichtig sein?
Naja, wenn er vielleicht irgendwas davor falsch gemacht hat an einem Tag und sich überlegt, ja, kann mir Gott jetzt das vergeben oder nicht? Und dann kann er hier lesen, ja, bei Gott ist viel Vergebung. Das heißt, er hat nicht nur ein bisschen, er kann dir vielleicht nicht nur eine kleine Sünde vergeben, sondern er kann dir alles vergeben.
Ja, ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man im Alltag dann tatsächlich das auf sich bezieht und sagt, bei Gott ist viel Vergebung. Was muss derjenige tun, der die Vergebung hier haben möchte? Ich habe schon gesehen, er muss nichts bezahlen. Aber was muss er tun?
Also hier steht, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Also wir können nur Vergebung bekommen, wenn wir auch was dafür tun, wenn wir aufrichtig sind und es auch bereuen und von unseren falschen Gewohnheiten, ja, die zurücklassen.
Ja, einfach indem wir uns umkehren oder bekehren, einfach den Weg ändern, zu Jesus laufen. Ja? Man kann nicht in die falsche Richtung weiterlaufen und hoffen, dass man für Vergebung kommt. Ja? Ganz genau. Kann man hier irgendwas über das Wort Gottes lernen? Wie das Wort Gottes ist? Dann haben wir über das Evangelium was gelernt. Was kann man über das Wort Gottes lernen?
In Vers 11 betont er, dass das Wort, das aus dem Mund hervorgeht, dass es eben nicht leer zurückkommen wird, sondern dass es Früchte hat sozusagen und dass etwas sehr wohl dadurch bewirkt wird.
Genau, so wie der Regen die Frucht zum Wachsen bringt. Kennt ihr noch andere Geschichten in der Bibel, wo irgendwie deutlich wird, dass Gottes Wort was bewirkt, wenn man es, also wenn es so ausgesandt wird?
Beispielsweise als Jesus mit den Jüngern an dem Feigenbaum vorbeigehen und Jesus dann den Feigenbaum verflucht, dann sieht man am nächsten Morgen, dass der Baum vertrocknet wurde.
War der verflucht, ja. Also der Fluch hat tatsächlich genau das getroffen. Fallen euch andere Geschichten ein, wo man merkt, das Wort Gottes beschreibt nicht einfach nur, sondern das tut was, das verändert was.
Jesus im Sturm.
Jesus im Sturm. Was hat er gesagt?
Sei still und verstumme.
Sei still und der Sturm hat gesagt, okay, ich gebe auf, ja. Noch was?
Ja, die Schöpfung schon.
Erste Mose, oder?
Ja.
Gott sprach, es werde Licht Das Wort trifft auf die Finsternis und wer gewinnt?
Das Licht.
Das Licht, das Wort, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für unser Leben, dass wenn wir die Bibel lesen, wir kommen oft mit einem leeren Herzen, oder? Dunkel, finster, stürmisch, ja. Und dann kommt Gottes Wort. Und wenn wir glauben, wenn wir darüber nachsinnen, dann haben wir nicht einfach nur Wissen angehäuft, sondern kann das Wort Gottes uns verändern. Und dann wächst unsere Glaubenspflanze, oder? In diesem Sinne hoffen wir, liebe Zuseher, dass ihr jetzt auch ganz motiviert seid, am besten gleich eure Bibeln rauszunehmen. Man muss ja nicht nur am frühen Morgen die Bibel studieren, man kann auch an jeder anderen Zeit die Bibel studieren, dass ihr euch etwas vornehmt, ein Thema, ein Text, ein Buch und sagt, ich möchte jetzt einmal so die Bibel studieren, wie Jesus es gemacht hat, so wie Ezra das gemacht hat, nicht wahr? Wir wollen uns das auch vornehmen, oder?
Ja.
Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren uns schreiben, was ihr dann erlebt habt. Also erst probiert ihr das aus, dann schreibt ihr morgen oder übermorgen in die Kommentare, wie es euch ergangen ist, was euch vielleicht aufgefallen ist. Vielleicht habt ihr Fragen. Plötzlich gemerkt, ihr wisst was in der Bibel nicht. Ja? Man denkt manchmal, man kennt alles und dann liest man, dann merkt man, wow. Und wir würden uns freuen, von euch zu hören und wünschen euch auf jeden Fall Gottes reichen Segen. Und bevor wir schließen, wollen wir natürlich noch mit einem Gebet enden. Und Luisa, würdest du mit uns beten?
Ja. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir für die Gelegenheit danken, dass wir jetzt in dieser Runde gemeinsam die Bibel studieren konnten und ja, die Wichtigkeit deines Wortes uns näher gebracht wurde. Ich möchte dir für alles danken und möchte dir ja also all unsere Sorgen in deine Hände legen. Im Namen Jesu, Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!